Gott, es geht ohne Gott in die Dunkelheit. Mit Gott geht's ins Licht. Lob und Dank. Und jetzt machen wir weiter. So, ich habe das Thema hier, bleib in der Versammlung. Und weißt du, manchmal will der Teufel einen aufhalten, dass man nicht in der Versammlung bleibt, dass die Versammlung aufgehalten wird oder was auch alles ist. So, die Versammlung, ich werde darüber sprechen. Was ist die Versammlung? Das ist mehr als Gottesdienst. Ist mehr als nur Beisammensein oder Kaffeekränzchen oder sonst was. Die Versammlung ist, wo Gott und der Mensch miteinander begegnen, miteinander sprechen, miteinander Gemeinschaft haben. Es ist der Ort der Begegnung mit Gott, mit dem Allmächtigen. Hier begegnet, also in der Versammlung, der wahren Versammlung. Wir sitzen hier im Gottesdienst oder in der Versammlung, aber das ist nicht die Versammlung, von der ich heute sprechen möchte. Ich möchte von der Versammlung sprechen, ich und Gott und Jesus und der Heilige Geist. Ja, dass er uns begegnet. Es ist der Ort der Gottesbegegnung. Hier begegnet der Schwache dem Unsterblichen. Hier begegnet, ja, der Sterbliche dem Unsterblichen, der Kranke dem Gesunden, der Tote dem Lebendigen. Und Jesus war mitten unter ihnen. Im Gottesdienst treffen sich Welten, das Diesseits und das Jenseits. Im Gottesdienst trifft der Gewöhnliche den Ungewöhnlichen. Das ist die Versammlung. Deshalb verlass nicht die Versammlung. Such eine Versammlung, wo das passiert, wo das geschieht. Die meisten wissen nicht den Wert des Gottesdienstes, wo Gott einem Menschen dient, wo Gott der Menschen begegnet. Ja, wenn die Menschen den Wert des Gottesdienstes kennen würden, die würden dahergelaufen kommen, sogar auf die Knie gekrochen. Ja, der Nutzen eines Gottesdienstes, wo der Herr da ist, wo Jesus da ist, wo der Heilige Geist da ist, da passieren gewaltige Dinge. Herr, wo bist du zur Herberge? Da haben die Leute immer wieder gefragt, wo bist du zu Hause? Das ist die Versammlung. Ja, da würdest du nichts mehr anders tun, dann würdest du genau das machen, was der David wollte. Ich möchte lieber Pförtner im Hause Gottes sein, als in den Palästen der Gottlosen zu wohnen. David möchte bleiben da, wo Gottes Gegenwart ist, wo Gott zu Hause ist. Ja, wo bist du zu Hause, lieber Vater, lieber Gott, lieber Heiland? Neulich habe ich von Abraham gesprochen. Heute möchte ich mir den Jakob vornehmen. Auch ein Patriarch. Volk Israel hat mit Jakob begonnen. Du sollst nicht mehr Jakob heißen, der Betrüger, sondern du sollst jetzt Israel heißen, Gotteskämpfer oder Fürst des Volkes Gottes. Sein Reichtum vom Jakob bestand in seinen Kindern und er hat alle versammelt, weil er spürte, jetzt bin ich schon alt genug, ich werde bald sterben. Und dann hat er die Kinder gesegnet, ja, seine Kinder. Jakob ist der Sohn von Isaac und Rebekka. Sein Zwillingsbruder war der Esau. Ich weiß, da hat das mal Techtelmechtel gewesen beim Jakob und Esau. Der hat ihm die Erstgeburt abgeluchst. Beide wurden von Rebekka geboren, obwohl sie eigentlich unfruchtbar war. Es ist komisch, die heiligen Frauen damals waren alle unfruchtbar, aus welchem Grund auch immer. Erst durch die Fürbitte von Isaak hat Gott der Rebekka Kinder geschenkt und gleich zwei auf einmal, den Esau und den Jakob. Esau war ein Jäger, er durchstreifte die Felder und war der Liebling des Vaters. Und der Jakob dagegen war sehr gesittet, der Liebling der Mutter. Und die Mutter hat die beiden Kinder ausgespielt. Und deshalb, oft sind die Eltern schuld, wenn Kinder nicht sich vertragen oder wenn sie bestimmte Dinge machen. Vom Esau heißt es eigentlich, er war der Erstgeborene und vielleicht nur ein paar Sekunden, denn der Jakob hat ihn an die Ferse festgehalten, heißt es ja. Und er war der Erstgeborene, dieser Esau. Aber der sagt, was kann ich dafür kaufen für meine Erstgeburt? Aber nachher sucht er den Erstgeburtssegen, sogar mit Tränen, und es gab keinen Erstgeburtssegen mehr. Und dieser Jakob, der hat sich den Segen erschlichen. Ja, er wollte gesegnet werden. Er wollte ganz nah bei Gott sein. Ohne den Segen geht im Leben alles schief. Das wusste dieser Jakob. Der Segen ist mehr wert als Geld und Gut. Der Segen Gottes. Und viele haben das nicht kapiert. Und deshalb mein Thema auch, bleib in der Versammlung. Bleib dort, wo Menschen gesegnet werden. Nicht nur, dass die Hände aufgelegt werden, sondern wo sie den Segen Gottes erleben und den Segen Gottes erfahren. Nach dem Segen muss Jakob fliehen. Er flieht zum Laban nach Haran. Wir wissen ja, der Abraham hat ja mit seinem Vater Tara in Haran mehrere Jahre gelebt. Und dort ist auch der Laban mitgegangen. Die ganze Sippe, die ganze Familie. Und dort geht er und denkt, dort kann ich untertauchen bei meinem Onkel. Auf dem Weg dorthin muss er übernachten unterwegs, dann hat er einen Traum, diese Himmelsleiter, die Engel Gottes gehen auf und nieder, das erlebt er. Und er erlebt, wie Gott ihn in 20 Jahren dort beim Laban segnet. Der Segen ist mitgegangen, obwohl er den Segen erschlichen hat, als Gauner, aber der Segen ist mitgegangen. Er wird von seinem Schwiegervater betrogen. Er muss 7 Jahre für die Lea arbeiten, 7 Jahre für die Rahel und 7 Jahre für seinen Besitz. Ja, 20 Jahre hat er gearbeitet und Gott hat ihn gesegnet, auch wenn er betrogen wurde. Du siehst, er hat den Vater betrogen und jetzt betrügt er, wird er von dem Laban betrogen. Dort in der Fremde zeugte er 11 Kinder und nur Benjamin ist im Land Kanaan geboren. Gott hat hier ihn gesegnet. 11 Kinder sind aufgewachsen und ich möchte jetzt nur über die Kinder sprechen. Guck mal, was für einen starken Einfluss hat Jakob gehabt. 20 Jahre in dieser Zeit sind Kinder geboren und der Vater hat sie stark beeinflusst. Der Einfluss der Eltern baut der Kinder äußer. Jakob hat nur 2 Gottesbegegnungen in seinem Leben gehabt. Gar nicht so viel, verstehst du? Nicht jede Stunde oder jeden Tag oder jede Woche oder jedes Jahr eine Gottesbegegnung. 2 Begegnungen. Einmal beim Hingehen und einmal beim Rausgehen aus dem gelobten Land. Einmal in Bethel, wo er diese Himmelsleiter sieht. Und das zweite Mal in Pnie, wo er mit Gott kämpft und ringt. Und dann am Schluss sagt er, ich lass dich nicht, du segnest mich dann. Und dann kriegt er eins auf dem Hintern. Und dann humpelt er. Ein junger Mann noch mit 40 Jahren, verstehst du, muss am Stock gehen. Das ist, ja, das ist ein Jakob, der sich durchsetzen will, der sich behaupten will, der was unternehmen will. Ja, nach diesem nächtlichen Gebetskampf, dann muss er humpeln und das für den Rest seines Lebens. Einmal lesen wir, als er nach Haran geht, die Sonne ging unter, als er mit Gott rang, da unter dieser Himmelsleiter sieht, die Sonne ging unter und nach 20 Jahren, als er wieder zurückkommt, da heißt es, und die Sonne ging wieder auf. Es vergehen 20 Jahre. Und dann spürt er, jetzt muss ich nach Hause gehen. Er schickt noch Boten zu Esau nach Hause, da wo der Vater wohnte. Und dann heißt es plötzlich, und Esau kommt mit 400 Mann ihm entgegen. Das hat das Herz gebibbert, der Blutdruck ist hochgestiegen. Herr, ich lass dich nicht, du segnest mich dann. Und erst als Gott ihn begegnete, dann konnte er auch seinem Bruder Esau begegnen. Der Engel segnete und hat ihn umbenannt. Jetzt sollst du jetzt Israel heißen. Du hast nicht mit Menschen gekämpft. Bisher hast du nur mit Menschen gekämpft. Jetzt hast du mit Gott gekämpft sogar. Hier fand Versöhnung statt. Jakob erkannte Esau als seinen Herrn, der Erstgeborene, der Älteste. Weißt du, wenn Gott einem begegnet, dann spielt das Äußere, das Menschliche nicht mehr viel. Er erkennt mein Herr und geh du voran und ich kann nicht mehr so schnell laufen. Ich habe noch kleine Kinder bei mir. Dann passiert etwas in Sichem, wo er sich niedergelassen hat, dass Levi und Simeon ein Blutbad angerichtet haben, weil der Einwohner oder der Bewohner da in Sichem hat die Schwester Diana vergewaltigt. Die haben sich gerecht. Sie haben gerecht und ja, und Jakob war sehr unglücklich darüber, weil er sich fürchtete, was werden die Einwohner des Landes machen, die werden sich auch rächen, denn die haben alle Männer umgebracht, diese beiden Söhne, Levi und Simeon. Er fürchtete sich und er hat gespürt, jetzt muss ich weg von hier, sonst werden sie uns alle noch abschlachten. Und da befahl Gott dem Jakob, geh nach Bethel wieder zurück, zum Haus Gottes, geh zurück. Und als er dort in Bethel ankam, hat er nämlich versprochen, wenn er zurückkommt, will er an dem Platz, wo er die Himmelsleiter gesehen hat, will er ein Altar bauen. Und das hat er nicht gemacht, verstehst du? Geht nach Bethel zurück, baut dort den Herrn ein Altar. Und das Interessante ist, wenn du dann die Bibel liest hier, dann, ja, er hat Angst gehabt. Die Leute, die Kananiter, ja, Blutrache ist bei denen ganz groß. Die werden uns abschlachten. Und da heißt es, und Gott schützte diesen David, diesen Jakob und so weiter. Da kam ein Gottesschrecken über die Leute, ein Erdbeben wahrscheinlich, oder dass es gehagelt hat, oder Kometen niedergingen, was auch immer ist. Der hat Angst. Die Kananiter haben Angst bekommen und deshalb haben sie Jakob in Ruhe gelassen. Es kam ein Gottesschrecken und im Alten Testament haben wir immer wieder, wenn das Volk Gottes, wenn Israel in Gefahr war, immer, da kam ein Gottesschrecken und Gott hat gekämpft. Oder wir hier beim Josef bei der Landeinnahme, da haben die Sterne bei der Sisera gekämpft, wie auch immer ist. Die Kananiter haben Angst bekommen, ein Gottesschrecken. Weißt du, du musst dich nicht sorgen und Gedanken machen, was machen die Kananiter mit mir, was machen die anderen, die werden sich rächen. Nein, Gott hat die Feinde erschreckt, meistens durch Naturkatastrophen wie Erdbeben, Sonnenfinsternis, Hagel oder mit Meteoritenhagel, was auch immer ist. Wenn die Kananiter sehen, Feuerschweife, da kriegen sie Angst. Weißt du, der alte Mensch, ich denke noch, selbst wenn wir noch bis zum Mittelalter zurückdenken, die alten Menschen waren so abergläubisch, die Sonne verfinstert sich und was sonst noch alles ist, da kriegen sie Angst. Gottes Schrecken kam über die Leute. Also du musst dich nicht verteidigen. Der Herr sagt, ich will für euch streiten. In Bethel erneuert er seinen Bund mit Gott. Und da ging zuerst mal die Sonne unter, als er dort weiterging. Und dann nach Nil kam die Sonne wieder auf. Aber er hat hier ein Versprechen gehabt. In meiner Bibel heißt es, bezahl dem Herrn dein Gelübde. Wenn du dem lieben Gott was versprochen hast, wenn du mich durchbringst, wenn du mir hilfst, wenn du mich heilst oder wenn du mich versorgst, dann werde ich das und das machen. Und Gott nimmt uns beim Wort. Ja, und so war das. Jakob hat sein Gelübde dort erfüllt. Und dann geht's weiter. Und da passiert im gelobten Land, weißt du, dass die Söhne, seine 10 Söhne verkaufen den Bruder Josef nach Ägypten als Sklaven. Er hat seinen Vater betrogen. Und jetzt rächt sich das 10-mal, er wird betrogen und sagt, Papa, schau her, das Kleid, wir haben das Kleid gefunden. Ist das nicht Josef sein Kleid? Ein wildes Tier muss ihn zerrissen haben. Die Leiche haben wir nicht gefunden. Und so, er wurde belogen. Derweil lebt der Josef, hat gute Tage, sogar in Ägypten, ist König in Ägypten. Aber er wurde belogen. Er wurde belogen. So, es rächt sich alles im Leben. Wir können machen, was wir wollen. Denn Gott sagt, mein ist die Rache. Gott hat die Feinde erschreckt. Gott rächt sich auch in der Situation der Menschen, wo wir uns versündigt haben. Jakob muss das erleben, was sein Vater angetan wurde. Dann war fortan nur nachher der Benjamin, sein Lieblingssohn. Gott hat für Jakob und seine Familie trotzdem gesorgt, obwohl sie Fehler gemacht haben, obwohl die Söhne Fehler gemacht haben, obwohl sie ja die ganzen Leute, die ganzen Männer in sich umgebracht haben. Gott hat in den Schwierigkeiten immer wieder eingegriffen. Und das ist diese Geschichte mit Jakob. Bleib in der Versammlung, bleib in der Gegenwart Gottes. Lass Gott für dich arbeiten. Lass Gott für dich arbeiten. Gottes Wege sind manchmal schwere Wege. Schwer für den, den es gehen musste. Ich denke hier die Geschichte von Josef. Er musste zuerst mal als Sklave im Haus Potiphas sein. Dann musste er im Gefängnis sitzen und vergessen werden. Und mit 130 Jahren, also du siehst, zuerst mal mit 40 bekommt er da diesen Klaps auf dem Hintern. Und dann ist er jetzt 130 Jahre. Er geht nach Ägypten, weil er die Nachricht bekommt, mein Josef lebt noch. Mein Josef lebt noch. Und er ist noch 17 Jahre in Ägypten und wird 147 Jahre alt. Nur zur Information, also Geschichte. Bevor er starb, hat er dann seine Söhne zusammengerufen. Und das ist jetzt, wo ich in die Predigt reingehen möchte, in die Versammlung. Bleibe in der Versammlung. Bleibe in der Familie Gottes. Bleibe, ja, zusammen mit denen, die Gott euch zusammengefügt hat. Wie auch immer. Nach seinem Tod wurde er dann gesalbt und in Ehren wie ein Mächtiger, wie ein Pharao nach Kanan gebracht und dann in der Höhle Machpela beigesetzt, wo dann Abraham und Isaac liegen oder lagen, oder dann die Sarah, eine alte Grabstätte, die Abraham gekauft hatte von dem König von Hebron. Kurz davor wurde die Lea beigesetzt. In der Höhle Machpela liegt in der Nähe von Hebron, 30 Kilometer weg von Jerusalem. Und heute, ich war mal dort auf meiner Reise, das ist eine Moschee jetzt im Augenblick, denn die Moslems verehren ja Abraham und die Patriarchen als große Leute, verstehst du, ihre Vorfahren. Jakob hatte 2 Begegnungen mit Gott, Bethel und Peniel. 1. Mose 28 und 1. Mose 32. Und in Peniel heißt das Angesicht Gottes. Er schaut das Angesicht Gottes. Und das ist die Versammlung. Bleib da, wo du Gott schaust, wo du Gott erleben kannst, wo du Gott begegnen kannst. Und um das Angesicht Gottes zu schauen, ja, muss man, ja, durch die Eingangstür zum Haus Gottes in die Gemeinde, in das Reich Gottes gehen. Er muss nach Peniel zurück. Er muss all die Stationen nochmals mit seinen Söhnen durchmachen. Zuerst hat er die Familie getrennt, menschlich die Sache gelöst, aber jetzt muss er göttlich die Sache lösen, auf göttliche Art und Weise. Und Jakob erlebt Gott wie einen Wächter, der auf einen aufpasst, der einen nicht fallen lässt. Ich bin bei dir, hat der Heiland einmal gesagt. Und Gott war mit ihm, auch wenn er betrogen wurde oder selbst betrogen wurde und andere betrogen hat. Aber Gott war mit ihm. Weißt du, wir erleben manchmal negative Sachen in unserem Leben. Er war mittellos, als er zum Labern geht. Er sagt selber, mit einem Stock ging ich hier über diesen Fluss und jetzt kommen wir mit 2 Heeren zusammen. Er war dort ein wohlhabender Mann geworden. Es war der Segen Gottes, der ihn wohlhabend gemacht hat. Als Jakob nach Hause geht, ins gelobte Land, dann war er da vor ihm kurz im Tiefpunkt. Der Laban verfolgt ihn, denn er ist bei Nacht und Nebel abgehauen. Die Frauen haben noch ihre Götter mitgenommen. Denn du siehst also, die gläubigen Frauen aus vom Hause Abrahams, die haben Götzendienst getrieben. Und die haben dann die Befreiung erlebt, sich losgelöst. Und da hat Gott Furcht über die Kanaaniter gebracht. Und Jakob ringt mit Gott. Und das ist deshalb die Versammlung, wo wir mit Gott ringen. Das nicht mit Menschen gerungen, sondern mit Gott. Deshalb ist, verlass die Versammlung nicht, wo man mit Gott redet, mit Gott bespricht, den Herrn befragt. Gott hat zugelassen, dass Esau ihm damals entgegenkam und dass er Angst bekommen hat. Weißt, Gott arbeitet manchmal sehr merkwürdig, auf sehr merkwürdige Art und Weise, dass er ja Angst schickt, die Angst in Jakob. Das ist auch etwas Prophetisches, was nachher in der Bibel steht. Bevor Gott uns segnet, sorgt der Teufel dafür, dass wir Nöte haben, dass wir Schwierigkeiten haben, dass wir verfolgt werden. Aber wir sollen tapfer sein und die Angst begraben. Gott kämpft für Jakob. Jakob gab nicht auf, und das Typische jetzt an Jakob ist, Gott hat ihn gesegnet und hat nicht aufgegeben. Er hat die Verse festgehalten von seinem Bruder, ich lass dich nicht. Hat auch den Engel Gottes sogar, und es war der Herr Jesus, wenn der Engel des Herrn ist, es war Jesus selber, der einem Menschen begegnet, ich lass dich nicht. Dieser Kampf dort in Peniel ist symbolisch, und das war der Kampf die letzten 20 Jahre im Leben Jakobs. Ja, die letzten 20 Jahre. Er blieb hartnäckig. Und das ist es, du wirst gesegnet, wenn du hartnäckig bleibst, wenn du nicht aufgibst, wenn du nicht resignierst. Er gab nicht auf, er gab sich selbst nicht auf, ich lass dich nicht. Und der liebe Gott konnte gar nichts machen. Ja, kriegt dann Klaps und dann funktioniert die Sache und dann geht's weiter. Ja, er hat sein Hüftgelenk ausgerenkt und das mit 40 Jahren, wo er noch mittendrin im Leben ist, jetzt humpelt er, jetzt muss er am Stock gehen. Warum auch immer. So eine Erfahrung ist manchmal niederschmetternd. Vielleicht machst du auch irgendwelche negativen Erfahrungen, wo der Herr dir auch so einen Klaps auf dem Hintern gibt. Mit dieser körperlichen Behinderung von Gott zugefügt, muss Jakob als gebrochener Mann jetzt weiterziehen. Und jetzt noch Jahre, Jahrzehnte, bis 147 Jahre er alt wird. Ja, nach Ägypten geht er mit 130 Jahren. Und dann in Ägypten lebt er auch noch und humpelt, ja, als Behinderter. Hab keine Angst, behindert zu sein, aus welcher Art auch immer. Das ist von Gott zugelassen. Gott lässt manchmal Dinge in unserem Leben zu, das haben wir gar keine Ahnung. Ich denke nur, der Apostel Paulus auch, dem ging es nicht besser wie dem Jakob. Da betet er in 2. Korinther Kapitel 12, Vers 7. Ich habe Pfahl im Fleisch. Dreimal habe ich gebeten und der liebe Gott hat es nicht weggenommen. Und dann hat er vom Herrn ein Wort bekommen. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und genau das ist, wie wir in der Versammlung Gottes bleiben. Lass deiner Gnade Gottes genügen. Du humpelst, verstehst und humpelst. Das ist kein Problem. Du kannst weiterleben. Eine körperliche Beeinträchtigung, ja, ist keine Katastrophe. Und manche Leute denken, das ist eine Katastrophe. Ich bin behindert, welcher Art auch immer. Weißt du, er wollte die Lea nicht haben. Von der Lea heißt einmal, sie hat blöde Augen gehabt, wahrscheinlich hat sie geschielt oder was auch immer gewesen ist oder keine Farbe, eine Übersetzung sagt, sie hat keine Farbe in den Augen gehabt. Ja, was auch immer gewesen ist, hat andere Leute vielleicht kritisiert, die Lea wollen wir nicht, ich will lieber die Rahel haben. Weißt du, und Gott zeigt ihm, und jetzt, was ist jetzt mit dir, lieber Jakob, was ist mit dir? Gott lässt manchmal Behinderungen zu in unserem Leben, damit wir unsere Lektion lernen. Paulus betete mehrmals, Herr, nimm das weg, nimm das weg, nimm das weg. Satan schlägt mich mit Fäusten. Aber dann sagt der Herr, lass sie genügen an meine Gnade. Er musste demütig bleiben und Gott hat ihn kurz gehalten. Und manchmal hält Gott, der liebe Gott, uns auch kurz. Mein Thema ist, bleib in der Versammlung, lauf nicht weg, such nicht eine andere Gemeinde, denn du kommst in einer anderen Gemeinde von Regen in die Traufe. Da geht's auch nicht besser, die kochen auch mit Wasser. Bleib in der Gegenwart Gottes. Ich lasse mir an seiner Gnade genügen. Ich bleibe abhängig vom Herrn. Ich lebe und gestalte mein Leben. Und so wurde aus Jakob, dem Betrüger, dem Heuchler, ja, der sich ausgegeben hat, ich bin Esau, dein erstgeborener Sohn. Verstehst? Hat sich verstellt. Und dann, als der Engel fragt, wer bist du? Ich bin Jakob. Und erst dann hat Gott ihn gesegnet, als er zur Wahrheit stand, als er sagte, das, was er ist, ich bin Jakob. Er hat nicht mehr seine Stimme verstellt und sich nicht mehr verkleidet. Ja, er wurde ein ehrlicher Mensch. Durch die Gnade Gottes werden wir ehrliche Menschen. Als Gott ihn fragt, lüg nicht, ich bin Esau. Verstehst du? Guck mal, der hat sich noch getraut, seinen alten Vater, seinen blinden Vater anzulügen. Wer bist du? Ich bin Jakob. Und Gott sagt zu ihm, dein Name soll nun Israel, Fürst Gottes heißen, denn du hast mit Gott und nicht mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Ehrlich zu werden heißt gewinnen. Ein altes Sprichwort sagt, wenn du nichts mehr hast als Gott allein, wirst du merken, dass Gott dir mehr als genug ist. Ich habe nichts mehr, ich bin jetzt der Jakob. Jakob geht nur mit einem Stab und wird gesegnet. Und Gott ist mit ihm. Er hat gelernt, in den 20 Jahren ehrlich zu werden, aufrecht zu werden. Wurde betrogen von seinem Schwiegervater, stell dir mal vor, reingelegt in der Hochzeitsnacht. Dann ist die Lea im Bett und nicht die Rahel, für die er sich entschieden hat, die er geliebt hat. Er vertraute Gott. Er hat gesagt, lieber Gott, ich nehme das alles aus deinen Händen. Du hast gegeben, du hast genommen und der Name Gottes sei gelobt und gepriesen. In der Fremde, in Haran, sollte er bald herausfinden, dass er sich auf keinen mehr verlassen kann. Auch du musst in deinem Leben nach und nach erfahren, ich kann mich auf niemanden verlassen, nur noch auf mich und auf meinen Gott. Stimmt. Ja, und auch nicht mal auf meinen Onkel Laban, da wo ich hingeschickt worden bin von meiner Mutti. Auch da, er muss lernen, Gott allein zu vertrauen, mit Gott zu handeln, mit Gott zu sprechen. Und ich kann mir vorstellen, wo er gearbeitet hat, die Schafe gehütet hat, er hat immer viel mit Gott geredet. Und da wurde er ehrlich. Wenn wir viel mit Gott reden, werden wir ehrliche Menschen, aufrichtige Menschen, gesegnete Menschen. Unermüdlich hat Jakob dem Laban gedient. In 1. Mose 31, da lese ich, diese 20 Jahre bin ich bei dir, Laban, gewesen. Deine Schafe und Ziegen, ja, haben keine Fehlgeburt gehabt. Und die Wider deiner Herde habe ich nie vergessen. Also als wilde Tiere haben die deine Tiere nicht zerrissen. Ich habe aufgepasst und dergleichen und so weiter. Und ja, und habe dich nicht bestohlen und nichts falsch gemacht. Und des Tages kam ich, ja, fiel deine Herde auf und des Nachts war ich da. Ich war immer da. Ich habe nichts falsch gemacht. Das ist, der hat viele Fehler gemacht vorher. Aber in der Zeit, in diesen 20 Jahren der Abgeschiedenheit, wo er auch da war, habe ich nichts falsch gemacht. Und du hast mir meinen Lohn 10-mal verändert. Einmal hat er seinen Vater betrogen und 10-mal hat er zurückbekommen. Und 10-mal hast du meinen Lohn verändert. Abraham und Isaac ziehen ihre Kinder im gelobten Land auf und die Kinder geraten nicht richtig, die gedeihen nicht richtig. Weißt du, wir denken manchmal, wenn wir in der Gemeinde sind, wenn wir Christen sind, wenn wir am Tisch beten oder vieles andere mehr, meine Kinder werden den Weg Gottes gehen. Das ist nicht immer so. Aber dieser Jakob lebt in der Fremde, in der Umgebung von Götzen und Götzendiener und seine eigenen Frauen waren Götzendiener und die Leute sind gottesfürchtig. Verstehst du? Ja, das ist ein Wunder. Ismael und Isaac, ja, die haben sich nicht verstanden, die haben sich gekappert und gezankt. Jakob bekommt alle seine Kinder außer Benjamin in der Fremde und ist allein auf sich gestellt, hat schwer arbeiten müssen in der fremden Umgebung und seine Kinder sind was geworden. Ja, der Patriarchen, verstehst du, und Stammväter vom Volk Gottes. Seine Kinder, ja, haben nicht die fremde Sitten und der fremden Umgebung übernommen. Es ist erstaunlich, manchmal Menschen, die gar nicht in so religiöses Fahrwasser sind, die werden heilig und die im heiligen Fahrwasser sind, die werden unheilig, verdorben. Sie waren, ja, als sie dann nach Ägypten gehen, wir sind Söhne eines redlichen Mannes, verstehst du? Gut, das waren auch Gauner, die mussten auch ihr Lehrgeld zahlen. Jeder muss sein Lehrgeld zahlen. Aber Jakobs größte Segnung bestand in seinen Kindern. Kinder sind eine Gabe Gottes, verstehst du? 10 Kinder. Und mit ihm fing das Volk Israel an, was wir heute in Palästina haben. Israel, das fing mit Jakob an. Sie wurden nach der Lebensweise des Vaters erzogen und keines von ihnen ging in der Gemeinschaft verloren. Bleib in der Versammlung. Auch wenn du in einem Heidenland lebst, auch wenn du in Deutschland in einem gottlosen Land lebst, wo man Kreuze abschaffen will, wo man das abschaffen will, wo man ja Jesus abschaffen möchte. Du kannst, wenn du mit Gott redest, wenn du mit Gott verbunden bist, du kannst ein ehrlicher Mensch werden. Sie blieben das, was der Vater lehrte, allein in jedem Land, in diesem fremden Land. Selbst wenn sie eine Minderheit waren, bleib in der Versammlung der Heiligen, verlass nicht die Versammlung der Heiligen. Sie behielten ihre Identität, behielten ihre Tradition, behielten ihre Lebensauffassung. Sie haben das übernommen und sie lebten es aus. Das erstaunt mich, als ich darüber nachdachte und mir Gedanken machte, bleib in der Versammlung. Weißt, manche Leute können in der Gemeinde sein und Heuchler werden und die leben in einer Umgebung, verstehst, wo alles gottlos ist und die bleiben fromm und heilig. Sie haben von ihrem Vater gelernt, entschlossen zu sein, auch wenn es Schwierigkeiten und Hindernisse gibt, auch wenn man betrogen wird, auch wenn man benachteiligt wird. Sie haben gelernt, ja, wir nehmen die Dinge, wie sie kommen. Jakob versammelt hier seine Söhne, er will sie segnen noch. Er spürt, mein Leben geht zu Ende. Als die Queen starb hier, da kamen die Engel zu spät, sie haben das verpasst. Aber hier, er hat noch bei Zeiten zusammengerufen, Familie, kommt zusammen, ich will euch segnen. Denn der Segen der Eltern baut der Kinder Häuser. Und sie blieben unter dem Segen. Und ich möchte jeden ermutigen, bleib unter dem Segen, auch wenn es sehr brüchig ist, auch sehr fraglich ist und schwierig ist. Ja, ist er gesegnet? Ja, der Segen Gottes macht reich ohne Mühe. Der Segen der Eltern, der Segen von einem Menschen, der dich ja vor Gott bringt und mit dir betet. Es gibt so viele verpasste Situationen, wie bei der Queen. Ja, die Enkel kommen zu spät. Sie werden aufgehalten, können nicht landen oder was auch immer ist. In 1. Mose 49, Vers 1, da lese ich, und Jakob berief seine Söhne und sprach, versammelt euch, und ich werde euch segnen, was euch in den späteren Tagen zustoßen wird. Du brauchst den Segen für die späteren Tage, die dir zustoßen wird. Und wir gehen einer schwierigen Zeit, einer komplizierten Zeit, meine Lieben. Jakob wollte seinen Söhnen sie vorbereiten und ihnen mitteilen, was am Ende der Tage, praktisch jetzt in unserer Zeit, passiert, nach 2000 Jahren. Die Angst in Jakob. Oder nach 4000 Jahren. Ja, den Ausgang der Geschichte. Wir sollen gesegnet sein, damit wir in diesen Tagen leben und überleben. Der Herr möge dich segnen, behüten und bewahren, sein Angesicht über dich, dein Leben leuchten lassen. So wie damals hier über die Söhne Jakobs. Er wollte ihnen sagen, was ihnen noch zustoßen wird. Lies mal hier die Geschichte dann in 1. Mose den Segen und hat jedem was versprochen. Jedem was versprochen. Ich werde nie vergessen, als mein Vater starb, hat die Familie nacheinander in sein Schlafzimmer gerufen und hat mit denen das und das gesagt. Ich weiß nur, was er bei mir gesagt hat. Ich weiß nicht, was er bei meinen Geschwistern gesagt hat. Er hat gesagt, guck, vergebt mir, wenn ich was falsch gemacht habe. Also ich habe mich bemüht, alles richtig zu machen, aber man kann nicht alles recht machen. Und dann hat er gesagt, habt Frieden miteinander, streitet euch nicht, verstehst du, vertragt euch. Und das ist so wichtig, dass das Gleiche hat der Jakob wahrscheinlich auch den Brüdern gesagt. Vertragt euch, ihr seid von vier Frauen, von vier Müttern, jedes Kind ist ein bisschen anders gelagert, hat anderes Temperament, anderen Charakter, vertragt euch. Und das ist der Segen Gottes, wenn man hier den Kindern sagt, vertragt euch, damit ihr es überlebt. Wir sollen jeder seinen Freiraum haben, jeder sollte von den Söhnen Jakobs damals als Patriarch, er sollte in seinem Gebiet leben und erst zum Kampf gegen den Feind alles zusammenschließen als Bund und dann kämpfen wir gegen den Teufel, gegen die Feinde, gegen die Besatzung. Das wollte Gott, dass wir gemeinsam gegen den Teufel kämpfen, aber sonst jeder für sich lebt, jeder für sich sein Leben gestaltet, jeder selbst ist glücklich. Ja, und hier ging Jakobs Ende, er spürt, jetzt bald wird es mit mir vorbei sein, er ist jetzt 147 Jahre alt. Er segnet noch den Pharao, da heißt es, als er ins gelobte Land kommt, er möchte den Fürsten, den Pharao sehen. Eigentlich Pharao ist was Gewaltiges, verstehst du, er ist halber Gott oder göttlichen Ursprungs, was die Leute sagten. Und dann dieser Jakob, wie er auch war, er legt dem Pharao die Hände auf und segnet ihn, stell dir mal sowas vor, dem König von Ägypten, er segnet ihn, dass sein Volk aufgenommen worden ist. Weißt du, der Segen ist es, was den Unterschied ausmacht. Egal, ob du Pharao bist oder ganz sterblicher Mensch. Ja, der baut für sich seine große Pyramide. Aber er segnet, er legt, dieser alte Opa mit 147 Jahren, legt dem Pharao die Hände auf und segnet ihn. Stell dir mal sowas vor. Den Ministerpräsident, den Bundeskanzler, was auch immer ist. Es ist wichtig, dass wir den Segen weitergeben. Segnet. Denn wir sind dazu berufen, nicht zu fluchen, Glück wünschen, Gutes wünschen, das ist segnen. Einfach das Gute mitteilen, das, was unser Leben ist. Viele Menschen haben verpasst zu segnen. Du solltest deine Situation segnen, du solltest deinen Nachbarn segnen, du solltest sogar den Pharao segnen. In aller Liebe, stell dir vor, Gott segne dich, Gott segne dich. Amen. Verstehst du? Du musst nicht große Sprüche klopfen. Gott weiß, was der braucht. Gott weiß, wie er sich fühlt. Da gab's hier in unserer Opera hier in Berlin damals, da wurde im Theaterstück der Mohammed der Kopf abgehackt, so als Spiel, und die Leute, die Zeitung haben verrückt geschrieben, und die Frau wurde dann abgesetzt, und ich habe versucht, die Adresse ausfindig zu machen und ihren Namen und so weiter, und ich habe geschrieben, ich bete für sie, auch wenn sie dem Mohammed den Kopf abgehackt haben im Theaterstück, verstehst du? Das war nur Theater, aber die Leute haben das nicht verstanden. Dann sagte, sie hat mir zurückgeschrieben, das hat mir so gut getan. Von Neues Deutschland, da gab's auch eine Geschichte, und da sagt mir der Redakteur, ja, dieser Spruch, den habe ich sogar eingerahmt und aufgehängt. Weißt du, Segen ist es, was die Menschen halten. Das legen sie irgendwo fest, verstehst du? Segnet die Leute, wünscht was Gutes und es zahlt sich aus. Ich werde nie vergessen, als mein Uropa, der war so Stundist, Wanderprediger, so mit den Mennoniten, da bin ich kleiner Knirps, und er sagt, Johannes, komm rein und mach die Tür zu. Ich wusste gar nicht, was der Opa davor hat, verstehst du? Dann legte die Hand auf. Ich habe keine Ahnung gehabt. Legt mir die Hand auf, murmelt irgendwas dahin. Ich weiß gar nicht, was er gebetet hat. Aber ich wusste, der hat mich gesegnet. Später habe ich das erfahren. Das war eine Segnung. Jetzt. Und dann sagt er, jetzt kannst du gehen. Jetzt kannst du gehen. Und kannst wieder die Tür offen lassen. Nur nebenbei, der Segen. So ähnlich kann ich mir vorstellen, dass es dort im Lande Gosen in Ägypten war. Hier sagt Jakob seinen Söhnen, versammelt euch und ich werde euch sagen. Weißt, wenn ein Weiser, ein Alter, ein gottesfürchtiger Mensch was sagt, ich werde euch sagen, was nacheinander kommt. Und das stimmt auch. Ja, zum Sebulon hat er gesagt, und heute glauben manche, weißt du, wo sind die 10 verlorenen Stämme Israels? Und es gibt welche, die da glauben, die Schwaben wären die würden zum Stamm Sebulon gehören, und zum Sebulon sagt, und du wirst die Furten der Meere besetzen. Ja, nur so nebenbei. Du wirst die Furten der Meere besetzen. Und es ist erstaunlich, in der Bundesrepublik Deutschland, die meisten Leute, die zur See sind, sind Schwaben. Ja, Sebulon. Und du siehst, der Segen wirkt sogar nach Jahrtausenden eventuell. Und weißt du, du weißt gar nicht, mit wem und du verwandt bist, aber so ist der Segen. Kommt zusammen und hört, verlasst nicht die Versammlung, das ist mein Thema. Später habt ihr dann keine Chance, so wie diese Enkel von der Queen. Ja, die Mutti ist weg, verstehst du? Oder die Oma ist weg, die ist gestorben. Der Zug ist abgefahren, es ist zu spät. Und man sucht manchmal mit Tränen, oh, hätte ich damals noch einen Segen abbekommen, hätte noch das letzte Wort gehört. Und manchmal sind die letzten Worte von Sterbenden sehr wichtig. Das ist die Summarum ihres Lebens, was die letzten Worte, was sie gesagt haben. Gott wiederholt sich nicht. Wenn der Zug weg ist, ist weg. Die Mutti ist weg, die Queen ist weg. Der Opa ist weg. Wer Plan A verpasst, für den gibt es Plan B zwar, aber Plan B ist niemals Plan A. Das hat das abgeschwächt. Ja, es ist minderwertig, billiger, drittklassiger, geringwertiger. Es ist nur noch mäßig. Plan B, verstehst du, oder Plan C. Deshalb, wenn du was den Segen bekommst aus erster Hand, und deshalb ist es so wichtig, Gottes Segen aus erster Hand zu erfahren. Die Eva wäre nicht gefallen, hätte nicht gesündigt, hätte nicht in den Apfel oder die Banane oder die Feige gebissen, wenn sie aus erster Hand den Segen gehört hätte. Ihr sollt von allen Bäumen essen, nur 2 Bäume im Garten Eden dürft ihr nicht essen. Das hat Adam gehört. Und Adam hat der Eva gesagt und seinen Kindern nachher weiter, das dürft ihr nicht, aber es war alles aus zweiter, dritter Hand. Und deshalb ist es so wichtig, aus der ersten Hand zu hören, was der Herr geredet hat in der Versammlung, in der Gemeinde, in der Gemeinschaft. Gott möchte keine Wiederholungen. Wenn Gott etwas gibt, das ist immer erstklassig. Das ist erstklassig. Etwas Einmaliges, etwas Spitze. Ja, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Kennst ja diesen Spruch. Ja. Über das Erste, da liegt der Segen, der Erstgeburtssegen. Das, was du am Anfang gehört hast. Und deshalb, wenn die Versammlung stattfindet, wenn Gott die Gemeinde segnet, wenn das Wort Gottes verkündigt wird, wenn es Rema ergeht, so spricht der Herr. Verstehst? Und das, was du hörst, hast gehört und alles andere, dann erzählt vielleicht dir jemand, ja, heute hat er das und das und das gesagt. Verstehst? Es war eine gesegnete Versammlung, aber du hast das Original nicht gehört, den O-Ton. Über das Erste liegt der Segen. Darum hat Gott auch die Erstgeburt gesegnet. Darum ist es auch wichtig, bei den Erstlingen zu sein. Und ich möchte ehrlich sagen, ich bin Gott dankbar für jede Versammlung, die ich erlebt habe. Vieles ist nur durchgerauscht, aber ich war dabei, ich habe Geld mitbekommen, ich habe es erlebt. Und es war großartig und es ist nicht mehr das zweite Mal gekommen. Jede Versammlung ist einmalig, allein schon Zusammensetzung von den Leuten oder die Art und Weise, was gesprochen worden ist. Jakob sagt, kommt zusammen und hört. Hört aus dem Mund des Vaters, alles andere ist zweitklassig. Ja, hört aus erster Hand die erste Offenbarung, verstehst du? Wenn du das Wort Gottes nicht aus erster Hand gehört hast, dann kann der Teufel dich leicht verführen, manipulieren. Ja, hat er wirklich so gesagt? Ist es so gewesen? Ja? Dann stehst du auf wackeligen Füßen, bist gar nicht so sicher. Du weißt, aber du weißt es nicht genau. Und deshalb ist es das Erste ist so wichtig. Bleib in der Versammlung, wenn Gott redet, wenn was Besonderes angesagt ist. Wenn du spürst, ich müsste da sein. Ich denke nur an die Geschichte, als Jesus in einem Tempel dargebracht wurde. Plötzlich auf Anregung des Geistes trennte Opa Simeon in die Versammlung und die Hanna läuft nach und sagt, was ist los? Ja, der Heilige Geist hat mir gesagt, wir sollen heute in der Versammlung sein, da wird was Besonderes passieren. Und das passiert es. Da kommt Maria und Josef mit dem Baby Jesus rein zur Beschneidung und plötzlich packt der Heilige Geist diesen Simeon und sagt, darf ich das Kind segnen? Darf ich das Kind beschneiden? Ja, darf ich. Und dann weiß, sagt er, sowas hätte er später nicht mehr erlebt, wäre die Zeit vorbei gewesen. Jesus wäre nicht mehr in den Tempel gebracht worden. Ja. Und deshalb, sei da, wo Gott da ist. Und in dem Moment, in dem Augenblick, wo Gott sich offenbart, alles andere ist nur noch Nacherzählung. Die Offenbarung, Original erleben. Es kommt Jesus und die Hanna fängt an zu lobsingen und zu tanzen und zu jubeln und ist glücklich, verstehst du? Es kommt Jesus, der Messias, auf den wir gewartet haben, Jahrtausende. Ja, aber schau, wären sie nicht da gewesen, hätten sie die Gelegenheit verpasst. Und es gibt so viele verpasste Gelegenheiten. Der Herr war da und du warst nicht da. Der Heilige Geist war da und du warst nicht da. Ja, ist so wichtig, wenn ein Wunder passiert, du musst dabei sein und das gesehen haben, das Wunder Gottes oder Jesus. Später kann man noch viel erzählen und hinzufügen oder weglassen, aber es ist nicht mehr das, was am Anfang war. Jakob rief seine Söhne hier zu einem besonderen Anlass zusammen. Ich werde euch segnen. Ich werde euch segnen. Als der Herr Jesus auferstand, da sind alle Jünger da, bloß der Thomas ist nicht da. Und deshalb muss der liebe Heiland dem Thomas noch extra erscheinen. Und manche legen es richtig an, dass der Herr mir extra erscheint. Du brauchst keine Extra-Erscheinung, keine Extra-Wurst vom lieben Gott. Ja, wenn der Herr da ist, dann wirst du gesegnet. Und die anderen waren glücklich. Die zehn anderen Apostel, wir haben den Herrn gesehen. Uns ist der Herr begegnet. Ach, wir haben mit dem Herrn gesprochen. Und hier der Thomas, der hat Zweifel bekommen. Ich kann nicht glauben, es sei denn, ich berühre es persönlich. Ja, du kannst nicht vorher glauben, es sei denn, du erlebst das Rema oder das Kairos persönlich. Gut, dass der Heiland zum Thomas nochmals extra gekommen ist. Wegen ihm muss der Heiland noch extra erscheinen. Das wäre gar nicht nötig gewesen. Verstehst du? So vieles wäre nicht nötig in unserem Leben, wenn wir rechtzeitig dort wären, wo Gott ist, wo Jesus ist. Wenn Thomas damals in der Versammlung gewesen wäre, wäre der Herr Jesus ihm nicht gekommen. Dann wäre er auch zu dem Thomas gesagt, Thomas, guck mal, das ist meine Seite, das sind meine Wunden, das sind meine Nägelmale. Der Heilige Geist wurde am Pfingsten ausgegossen und weißt wo? Als sie alle einmütig beieinander waren an einem Ort. Wenn da einer gefehlt hat, der Heilige Geist wird ihm nicht nachlaufen und danach fahren. Nein, das ist nicht gesegnet worden. Nur die 120, die dort auf dem Söller waren, die sind erfüllt worden mit dem Heiligen Geist. Die sprachen dann in Zungen. Deshalb hat Jesus gesagt, gehorcht, bleibt in Jerusalem, bis ihr eingetan werdet mit der Kraft des Heiligen Geistes. Da steht es nicht, dass der Heilige Geist irgendjemand nachlaufen wird, ja, dass der plötzlich auch weissagt und prophezeit. Das war mal im Alten Testament mal einmal der Fall, verstehst du, bei diesen 70 Ältesten. Aber hier, die Zeit ist vorbei. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Und so viele sind bestraft vom Leben. Warum klappt es in meinem Leben nicht? Es läuft nicht so, wie es laufen sollte. Ja, du warst nicht dabei, als der liebe Gott seinen Geist ausgegossen hat. Jakob wollte seinen Söhnen sagen, wie es am Ende der Tage gehen wird. Und wir Menschen müssen zugerüstet werden. Der Teufel hat es so gut verstanden, durch die Corona-Zeit die Menschen zu isolieren, abspenstig zu machen von der Gemeinde, von Versammlung. Der Heiland wollte was Wichtiges den Leuten mitteilen, aber sie waren nicht da. Wir haben Lockdown gehabt, wir konnten nicht raus. Er wollte so viele unterrichten und die haben den Zug verpasst. Du weißt, wie es ist, wenn man in der Schule was vergessen hat. Ich war mal ein paar Wochen krank und da komme ich in die Schule, da haben sie schon Bruchrechnen gehabt. Und denke, was sind das für komische Zahlen, verstehst du? Bruchrechnen. Und ich musste dann Nachhilfe nehmen oder meine Eltern haben dafür gesorgt, dass ich Nachhilfe bekommen habe, dass ich Bruchrechnen lerne. Gut, heute kann ich Bruchrechnen lernen, aber das habe ich verpasst. Ich hätte mir den Nachhilfeunterricht sparen können. Ja, und es war nicht einfach nachzusitzen. Die anderen spielen draußen und ich muss noch lernen, Bruchrechnen. Du brauchst Nachhilfe. Später dann vielleicht Förderunterricht oder Zusatzunterricht, bis du es verstanden hast. Jede Versammlung ist etwas Besonderes. Die kannst du nicht mehr wiederholen. Schon allein, wie die Versammlung zusammengesetzt ist, was der Heilige Geist vorhatte. Und es läuft anders. Jede Predigt ist sogar anders. Selbst wenn ich meine Predigt vorbereite und ablese, verstehst du, aber jede Predigt ist anders. Ab und zu mal, wenn die Kamera nicht richtig funktioniert, habe ich mal die Predigt halten müssen, nachträglich. Ihr wisst ja, wie das läuft, verstehst du? Ich halte die Predigt, aber das ist niemals das, was sonst live passiert. In jedem Gottesdienst dient Gott uns, will uns begegnen, ja, bereitet uns auf das Ende zu, auf die schwere Zeit, was uns begegnen wird, auf die Trübsalzeit, auf die schweren Tage, was uns bevorstehen. Ja, wir gehen in eine Zeit, wo wir sagen werden, die gefallen uns nicht. Ja, und die Zeit, wenn die nicht verkürzt werden würde, würde kein Mensch selig werden. Und genau das ist der Grund, warum man in der Versammlung gehen sollte und keine einzige Versammlung verpassen sollte, wenn es irgendwie geht. Am Schluss sind wir dann nicht zugerüstet. Du hast Bruchrechnen gar nicht durchgenommen, verstehst du? Und die rechnen jetzt alle nur noch in Brüche oder was anderes, verstehst du? Ja, und ich habe es nicht durchgenommen. Und ich weiß, wie unangenehm war, da saß ich dann in der Schule und ich habe es nicht verstanden, von was es geht. Was sind das für Zahlen? Wie funktioniert das? Ich habe das nicht mitbekommen, weil ich krank war. Aber du bist nicht krank. Du könntest in die Versammlung gehen, aber du bist nicht da. Und der Teufel versucht, dich von der Versammlung abzuhalten, wie es nur geht. Ja, und du musst radikal sein. Ich weiß, von unserem Leben, ja, da kam einer meiner Verwandten, die kamen immer dann, wenn wir in die Versammlung gingen. Oder hat das Kind in Windeln gemacht, verstehst du, musst du extra gewickelt werden. Der Teufel versucht uns aufzuhalten, wo es geht. Und ich denke nur an den Verwandten, der kam immer da. Und wir haben gesagt, wir lassen uns nicht. Das kann einmal passieren, kann vielleicht zweimal passieren. Aber nicht laufend, am laufenden Band. Und dann haben wir den Verwandten sitzen lassen, bis wir wieder zurückkommen vom Gottesdienst. Oder haben gesagt, kannst auch in den Gottesdienst gehen, aber das wollte er nicht. Ja, da hat er gewarten müssen. Und seitdem ist er nicht mehr zur Zeit gekommen, wenn wir Versammlung hatten, in den Gottesdienst gehen mussten. Hat er kapiert. Aber manche Leute sind extra vom Teufel auf dich angelegt, um dich aufzuhalten, dass du ja nicht in die Versammlung der Gläubigen gehst, damit du nicht da bist, wo der liebe Gott ist. Die Endzeit ist nicht einfach, ist kompliziert. Der Teufel weiß deshalb, die Gläubigen von den Versammlungen abzuhalten. Jetzt läuft ein Film und jetzt passiert das und passiert jenes. Und genau das ist der Grund, warum wir keine Versammlung verpassen sollen. Es ist ein Wir werden bestraft vom Leben und davon unsere Seligkeit. Was rechnen die da für komische Zahlen, verstehst du? Was läuft da ab? Du warst nicht da, aber die Sache Gottes ist weitergegangen. Das Leben ist weitergegangen. In der Versammlung, da werden wichtige Parolen, Codeworte, Kennworte, Losungen ausgegeben, Informationen weitergegeben. Was machen die da, verstehst du? Dann stehst du wie Ochs vom Tor. Du verstehst es nicht. Und deshalb, das Volk Gottes, steht in meiner Bibel, geht aus Mangel an Erkenntnis zugrunde, weil die das nicht mitbekommen haben, nicht gelernt haben, verpasst haben. Diese Gelegenheit verpasst und diese Gelegenheit kommen nicht. Nochmals, mein Lehrer, der hat nicht extra Zeit genommen, mit mir Bruchrechnen zu machen. Da muss ich jemand anders suchen, verstehst du? Meine Eltern haben dann jemanden gesucht, wer kann meinem Jungen oder unserem Jungen Nachhilfeunterricht geben? Aus Mangel ja, eine Erkenntnis. Es gibt so viele fromme Schulschwänzer, Schulverweigerer, verstehst du? Die machen lieber was anderes, als statt sie lernen würden in der Versammlung, in der Gegenwart Gottes. Sie glauben, ja, das brauche ich nicht. Ja, manche sind schon schlauer als der Herr Lehrer selbst. Der Segen, die Salbung bekommst du erst in der Versammlung, erst wenn die Versammlung vorbei ist. Nicht, wenn du kommst, sondern wenn du gehst. Ich lasse dich nicht, du segnest mich. Und dann geht die Sonne auf, dann geht dir das Licht auf. Wo Jesus gegenwärtig ist, wo man einmütig beieinander ist, ja, wo die Gegenwart Gottes erlebt wird, dann bekommst du immer das, was du brauchst. Und wir brauchen immer was. Also ich brauche immer was. Als Gott sein Volk aus der Sklaverei ausführte und ihnen befohlen hatte, pass auf, was der liebe Gott gesagt hat, am Anfang, am Sabbat und dann am Feiertag und so weiter, sie sollten in die Versammlung gehen. 2. Mose Kapitel 12, lies mal nach, Vers 16. Am ersten Tag sollen sie eine heilige Versammlung sein und am 7. Tag soll auch eine heilige Versammlung sein. Die sollen in die Versammlung gehen. Nicht nur, ich muss arbeiten oder ich muss mich ausruhen oder was weiß ich. Du ruhst dich in Versammlung aus, wie auch immer. Und Hebräer Kapitel 10, Vers 25, da heißt es, und verlasst nicht unsere Versammlungen, das ist ja fürs Neue Testament geschrieben, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnt euch, ermutigt euch, umso mehr, indem ihr seht, der Tag des Herrn kommt näher, die Entrückung kommt näher und du bist nicht vorbereitet, du wirst vom Leben bestraft. Hebräer Kapitel 12, Vers 22, ihr hingegen seid zum Berg Zion gekommen, zur Stadt des lebendigen Gottes, zu dem Jerusalem, das im Himmel ist. Ihr seid zu der festlichen Versammlung der unzählbaren großen Scharen von Engeln gekommen. Verstehst du? Die Entrückung findet statt und du bist nicht da. In meiner Bibel wird die Gemeinde entrückt, nicht jede einzelne. Verstehst du? Jesus sagt, wo zwei oder drei zusammenkommen, da bin ich mitten unter ihnen. Und was zwei oder drei zusammen beten und bitten, das wird ihnen gegeben werden. Jakob hat seine Söhne zusammengerufen, kommt her, setzt euch hin, ich will euch was sagen. Und dann erzählt dieser Patriarch. Und ja, der Segen gibt Anweisungen für jeden Einzelnen. Und für jeden Einzelnen gibt er was anderes. Das ist erstaunlich, diese 12 Söhne Jakobs, lies mal die ganze Segnung, er sagt jedem ganz was anderes, obwohl vielleicht dieselbe Predigt ist. Du hörst die gleiche Predigt, verstehst du? Aber du hörst ganz was anderes. Du hörst, der eine hört Bratkartoffeln und der andere hört Bahnhof. Ja, und der nächste hört das. Weißt du, der Heilige Geist spricht. Und der Heilige Geist spricht zu jedem Menschen anders. In der Versammlung, auch in der Gemeinde. Mir ist ja oft gegangen, dann muss ich sagen, das habe ich gar nicht gepredigt. Und doch, die Leute behaupten, ja, das wurde gesagt in der Versammlung, weil der Heilige Geist dieses Rema uns gibt. Gott will dir ein prophetisches Wort geben und da wird geweissagt, und Wegweisung ausgegeben, Parole ausgegeben, das PIN-Wort gesagt und du hast es nicht mitbekommen. Das Wort Gottes sagt, versammelt, komm zusammen, such den Herrn, solange er noch zu finden ist, denn plötzlich ist er nicht mehr zu finden. Und da werden die Menschen, so steht in meiner Bibel, von einem Ende der Welt fahren bis nach zu anderem Ende, von Vladivostok bis nach Alaska werden sie fahren, verstehst du, die werden nach Kapstadt fahren oder was weiß ich, irgendwo nach Nordpol. Das Wort Gottes wird teuer sein. Und jetzt im Augenblick ist auch im Internet so, ja, du hörst die Predigt, der Heilige Geist spricht zu dir individuell, verstehst du, obwohl ich ganz was anderes vielleicht predige, aber du verstehst es anders, du begreifst es anders. Der Heilige Geist, ja, der versucht auch uns die Augen zu öffnen, den Segen weiterzugeben, aber nichts geht über live. Ja, der Heilige Geist, den kann ich noch nicht per Internet verschicken. Das würde ich auch gerne machen, aber das geht noch nicht. Da sind noch so viele Nebensächlichkeiten, was uns auffällt, so viele Randerscheinungen, was Gottesdienst ausmacht. Gottesdienst ist da, da dient uns Gott. Ich höre seine Stimme, obwohl ich gar nicht gepredigt habe oder gar nicht gesagt habe. Ja. Ich bedauere alle Menschen, und das sage ich jetzt ganz ehrlich, ich bedauere alle Menschen, die es sich zur Gewohnheit gemacht haben, die Versammlungen zu vernachlässigen. Die schneiden sich selbst in ihr eigenes Fleisch. Sie verstümmeln sich selbst und schaden sich selbst. Stell dir mal vor, dieser alte Simeon, der sagt, na, heute nicht, morgen werde ich im Gottesdienst gehen. Aber da kommt kein Jesus mehr, da ist Jesus nicht mehr da. Ja, und dann kannst du sagen, ja Herr, hast dich geirrt. Und so viele Menschen gehen in den Gottesdienst und denken, Gott hat sich geirrt, zu mir hat er nicht gesprochen. Du musst da sein, wenn der liebe Gott spricht. Und wenn er nicht spricht, dann kannst du was anderes machen. Jakob hat alle seine Söhne zusammengerufen und ihnen gesagt, versammelt euch. Das ist ein wichtiges Ereignis. Gott will uns segnen. Und wir brauchen so viel Segen, Geschwister, in dieser Welt voller Krieg und Unruhe und Lügen und Hektik und Stress, damit wir das Ende der Tage überleben, damit wir gestärkt werden, damit wir nach Hause gehen können. Danke, Herr, du hast mir ein Wort gegeben. Vielleicht nur einen Satz, vielleicht nur ein Stichwort. Ich brauche nicht viel vom lieben Gott. Verstehst du, mir reicht schon ein Stichwort. im Bayerischen Wald, wo wir lebten, da war es katholische Kirche im Ort, verstehst du? Und die Frauen gingen zum Gottesdienst und die Männer ins Wirtshaus. Und manche Männer gingen statt noch nach dem Wirtshaus noch ganz schnell in den Gottesdienst, in die Kirche. Und jemand hat zu mir mal gesagt, dann habe ich gesagt, aber Sie waren doch vorhin im Wirtshaus. Ja, sagt er, aber ich brauche noch die Gegenwart Gottes. In Saragossa, in Spanien unten, besichtigen wir diese Kathedrale. Und da kommt ein Geschäftsmann in Seidenanzug, legt seinen Koffer hin und der betet vor dem Altar. Und wir gucken, der hat gleich gesehen, dass wir Ausländer sind. Und dann sagt er, Entschuldigung, aber ich bin ein Geschäftsmann, ich muss heute wichtige Entscheidungen treffen. Ich brauche die Gegenwart Gottes. Ein Katholik. Ja, in der Kathedrale. Und wir brauchen die Gegenwart Gottes. Und dieser eine Mann dort, von dem ich jetzt sprach, ist, ich brauche die Gegenwart Gottes. Es reicht nicht, wenn meine Frau das Wort Gottes gehört hat. Ich möchte auch selbst miterlebt haben, was da gespielt worden ist, was da gemacht worden ist. Ja, für das, was du brauchst, verstehst du, da musst du selber hingehen. Im Angesicht deiner Feinde will der liebe Gott den Tisch decken. Aber das kann er nicht, weil du nicht da bist. Dein Teller bleibt leer oder dein Platz bleibt leer. Das Essen kannst du nicht per Internet verschicken. Du kannst bestellen, dass du deine Pizza kriegst, verstehst du, aber mehr nicht. Ja? Man kann das Essen dir beschreiben, diese Rezepte, wie es zusammengesetzt ist, das kann man beschreiben. Aber Essen, da musst du in die Kantine gehen oder in eine Mensa oder irgendwo, wo es das Essen ausgegeben wird. Die Bibel sagt, dass Gott uns Speise geben will zu rechter Zeit. Und du weißt nicht, wann die richtige Zeit da ist, wann der Herr da ist, wann er redet. Deshalb zur Zeit und zur Unzeit gelegen und ungelegen. Wir sollten die Zeit auskaufen. Und wir sollen sehen und schmecken, wie freundlich der Herr ist. Also du musst selber kommen. Ja, lieber Gott, ich danke dir. Du hast mich gesegnet, du bist mir begegnet. Jakob wollte, dass seine Söhne stark bleiben bis am Ende der Tage. Er wollte, dass sie die Drangsal oder die Angst im Jakob bis zum Schluss überleben und durchhalten. Natürlich sind sie nicht immer im Tempel gewesen. Die kamen dann in die babylonische Gefangenschaft, weil sie das nicht gemacht haben. Und dann wegen die Sabbate, verstehst du, 70 Jahre müssen sie in babylonischer Gefangenschaft sitzen, wegen den Sabbate, weil sie nicht gehalten haben. Und du musst vielleicht auch noch 70 Jahre in der babylonischen Gefangenschaft irgendwo hocken und, ja, weil du die Sabbate verpasst hast. Und Gott hat gesagt, heilige den Tag des Herrn, der Sabbat soll geheiligt werden. Es ist nicht nur, dass du den Sabbat halten solltest, nein, du solltest an einem Tag in der Woche auf Gott hören, Zeit für Gott nehmen. Und das ist wichtiger, als du denkst. Wir brauchen die Versammlung, sonst vereinsamen wir, verblöden auch noch dazu, verstehst du? Wir brauchen die Gemeinschaft. Die Partnerschaft, dass ich noch weiß, aha, guck mal, dass die lebt noch oder der lebt noch, verstehst du? Die existieren noch. Es ist keine Zeitverschwendung oder vertane Zeit oder Leerlauf, wenn man den Gottesdienst geben. Der Mensch ist ein soziales Wesen und das bleibt er. Der Mensch wird krank, wenn er einsam ist, wenn er seinen Nachbarn nicht sieht, nur noch Lockdown, verstehst du? Das ist, was der Teufel wollte durch Corona, dass die Menschen sich isolieren, mehr und mehr. Und krank werden. Pass auf, was da noch alles kommt. Die Wissenschaftler haben festgestellt, der Mensch braucht eine Gruppe, braucht eine Gemeinschaft. Egal, ob es Kaninchenzuchtverein ist oder Chor ist oder ja irgendeine andere Gruppe ist. Der Mensch braucht Harmonie, ein Chor, verstehst du? Wo er aufeinander einstimmt. Oder ganz besonders die Gegenwart Gottes, der Gottesdienst. Religiöse Menschen sind glücklicher als die nicht-religiösen. Egal, welche Religion spielt jetzt keine Rolle, sondern man nimmt sich Zeit für Gott. Es geht um das Ende unserer Tage. Der Mensch wird alt und bleibt gesund, wenn er sich irgendwo einbringt, die Gegenwart Gottes erlebt. Ja, es ist ein Geheimnis, was Jakob hier seinen Söhnen weitergibt. Bleibt zusammen, halte zusammen, bringt dich irgendwo ein, Bruder, Schwester, fang an zu dienen, anderen Menschen zu helfen, für andere da zu sein, ja, miteinander zu spielen. Jetzt eine Gruppe habe ich die Tage gehört. Eine Frau macht in einem Dorf das Ganze. Sie kommen zum Frühstück. Die Frauen und so weiter reden, plaudern und tauschen sich aus. Ja, und das tut uns so gut. Durch Corona sind wir so vereinsamt, hat diese Leute gesagt. Aber die macht jetzt wieder ein Dorf so Frühstück. Kein Gebetsfrühstück, aber Frühstück. Jeder bringt was mit und sie frühstücken da im Dorf irgendwo, setzen sich unter einen Baum. Und das ist ein Segen. Versammlung ist ein Segen. bleibt zusammen, begegnet einander. Und wenn du einander, dem anderen begegnest, begegnest du auch Gott. Und es ist etwas Lebensnotwendiges. Der moderne Mensch vereinsamt nur noch Smartphone und nur noch Handy oder nur noch Computer. Der Mensch wird einsam. Der verblödet. Tut mir leid, dass ich das sage. Der verblödet. Ja, der verliert jede Kontrolle, ja, über sich selbst. Der lässt sich nur laufen, verstehst du? Die laufen alle nur mit Handy, verstehst du? Und dann dirigieren sich so. Verlasst nicht die Versammlung. Es ist zu unserem Wohl, dass ich mir hinsetze, dass ich zuhöre, dass ich mein Herz ausschütte, dass ich was sage, dass ich was tue, auch wenn ich nichts tue. Verstehst du? Nur mal da sein. So wie der Bayer dort in der Kirche. Verstehst du? Einmal nur dem lieben Gott Hallo zu sagen. Das ist nicht viel, aber vielleicht ist wichtig, die Segnung, oder wie dieser Geschäftsmann in der Kirche in Saragossa. Das ist so wichtig für unsere Entwicklung, für unser Leben. Mit dieser Versammlung wollte Jakob seine Familie zusammenhalten. Die Familie, die zusammen betet, die bleibt auch zusammen. Die, die nicht beten, die gehen auseinander. Aber der, wo vor Gott steht, mit Gott redet, die sind in Eintracht, sie waren einmütig beieinander. Wir brauchen einander, sonst werden wir unter Langeweile leiden und sterben. Eintönigkeit und Monotonie ist nichts anderes, verstehst du? Es macht uns fertig. Ja, wir sollen was unternehmen. Bis ans Ende unserer Tage. Und der alte Mensch, der sollte in der Seniorenrunde gehen oder wo auch immer ist, der sollte sich austauschen und Gemeinschaft pflegen. Da, wo man ihn ernst nimmt, wo er sich auseinandersetzen kann. Ich habe eine, glaube ich, 94, 95-jährige Frau gehabt, und das habe ich eine ganze Weile in Heilbronn gehabt, in der Gemeinde. Die hat noch Leserbriefe an die Heilbronner Stimme geschrieben und ist über 100 Jahre alt geworden. Und sie war immer noch fit im Geist, weil sie sich damit auseinandergesetzt hat, was die jungen Leute denken. Der Mensch ist ein Schwarmwesen von Jugend an. Ja, er möchte immer in der Gruppe sein, und in der Gruppe sind wir glücklich und stark. Jesus sagt, ich bin gegenwärtig, deshalb verlasst nicht eure Versammlungen. Ja, und das ist eine Einrichtung des lebendigen Gottes. Eine Armee, da geht nicht ein Einzelner im Krieg an die Front, sondern die ganze Armee, die ganze Gruppe, die ganze Truppe. Und da sind wir erst wehrhaft, wenn wir gemeinsam etwas unternehmen. Ist so wichtig, die Gemeinschaft mit Gott, die Gemeinschaft mit meinen Brüdern und Schwestern. Ja, der Mensch ist in der Isolierung, wenn er sich abkapselt, einigelt und sich separiert, der verödet, der verliert Anschluss am Leben. Was haben Sie? Den Bruch rechnen? Das habe ich gar nicht gewusst. Was ist das jetzt? Verstehst? Einzelgänger richten nichts aus. Am Ende der Tage, wenn man, ja, erwachsen ist, da braucht man einander, dass einer dem anderen unter den Arm greifen und einer den anderen unterstützen. Nur so werden wir das Land einnehmen. Vorher nicht. Und wir müssen jetzt Gemeinschaft haben. Das ist die Versammlung, für die ich plädiere, mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Weißt du, die Trinität Gottes. Gott hätte sagen können, das reicht mir aus, wenn ich den Sohn habe und wenn ich den Heiligen Geist habe. Nein, aber er sagt, lasst uns Menschen machen. Ja, du bekommst Depressionen und du vereinsamst und so weiter, wenn du nicht die Gemeinschaft hast, die Gott selber gesucht hat. Er hat selbst diese Gemeinschaft gebraucht und deshalb hat er die Menschen geschaffen. Ich komme zum Schluss, Psalm 133, ein Wallfahrtslied von David. Siehe, wie gut und wie schön es ist, wenn Brüder und Schwestern in Eintracht miteinander wohnen. Es ist ein köstliches Salböl, das vom Haupt des Arm dieses Priesters herabfließt, auf seinen Bart und so weiter, auf seinen Saum. Das ist was Köstliches, diese Salbung, wie fein und lieblich es ist, wenn Brüder beieinander wohnen oder Schwestern auch, wenn die Gemeinschaft da ist, wenn man die Gemeinschaft sucht. Das ist wie der Tau des Hermon, der niederfällt vom Berge Zion bis hinten, bis zum Toten Meer. Vater im Himmel, wir sind am Ende der Tage angekommen. Ja, der Heilige Geist sammelt die Erlösten und gibt deinen Knechten und deinen Dienern die Sehnsucht, den Wunsch nach so einer soliden Gemeinschaft, dass wir herzliche Beziehungen aufbauen, so in göttlicher Eintracht leben, arbeiten und einander dienen und nicht, dass jeder in seinem eigenen Saft schmort. Hilf uns, Heiliger Geist, dass die Gläubigen das richtig verstehen, diese Rastplätze, wo wir auftangen, wie die Zugvögel und dann wieder auffahren, gestärkt am inwendigen Menschen. Und auch dieser Gottesdienst soll einen und den anderen mal ermutigen, die Versammlungen nicht zu verlassen, sondern in der Versammlung zu bleiben. Gott möge uns segnen.